Herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit, vierte Station Stadttheater Peiner Festsäle, Kulturring Peine, 27. Mai 2019, Gastgeber Dr. Thomas Renz, Geschäftsführer und Theaterleiter Kulturring Peine e.V. und Impulsgeberin Daniela Mündler, Mitglied des Management Boards Balzen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns im Stadttheater Peiner Festsäle auf unserer Hinterbühne. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit. Die Stiftung Genshagen tourt durch Deutschland. Sie macht Halt in München, in Leipzig, in Weimar und natürlich auch in Peine. Und es freut mich besonders, dass Sie auch eben bei uns im ländlichen Raum Halt machen. Denn auch hier gibt es ja spannende Kultur und auch spannende Kultureinrichtungen. Und wir sind immer sehr daran interessiert, auch neue Impulse zu erleben. Und Kultur und Wirtschaft mag vielleicht auf den ersten Blick ein Widerspruch sein, zwei gegensätzliche Paare. Das ist in Peine definitiv nicht der Fall, denn gerade das Stadttheater hier hat eine sehr lange Geschichte in Verbindung mit der lokalen Wirtschaft, denn ohne die lokale Wirtschaft gäbe es das Ganze hier nicht. Wir haben immer noch Gäste, die in den 70er Jahren so einen Werkring hatten, also nach der Schicht ist man dann hier noch reingegangen und hat sich noch die Oper angeguckt. Durchaus sozialdemokratischen Idee eines großen Wirtschaftsführers, der kein Sozialdemokrat war, aber gesagt hat, wir brauchen auch für unsere Arbeiterschaft hier im Arbeiterstadtteil eine gute Kulturstätte und entsprechend eben dieses Haus gebaut hat. Der Kulturring Peine selbst betreibt seit 1947 hier diese Spielstätte. Wir sind eigentlich ein Verein, werden gefördert von der Kommune und durch den Landkreis und sind heute ein größeres Team mit einigen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben ca. 70.000 Gäste im Jahr, nicht nur hier in diesem Riesenhaus, also hinter diesem eisernen Vorhang sind 732 Plätze, sondern auch noch in einer mittleren Stadthalle in der Innenstadt mit dem Forum. Und Kultur macht natürlich Spaß, aber macht bekanntlicher auch Arbeit. Und da gibt es einige Herausforderungen in unserer täglichen Arbeit sowieso, aber auch vor allem in der strategischen Ausrichtung. Und da spielt das Thema Diversität eine spannende Rolle. Und somit sind wir natürlich gleich und gerne auf den Vorschlag von Genshagen eingegangen und freuen uns heute, dass Sie bei uns sind. Wir haben hier in Peine ziemlich viel. Wir sind eine schöne kleine Mittelstadt mit 50.000 Einwohnern etwa. Wir sind so ein bisschen eingekeilt zwischen zwei Metropolen, Hannover und Braunschweig. Vom Süden schlägt auch immer noch so ein bisschen Hildesheim dazu. Trotzdem ist der Landkreis strukturell benannt als sogenannter ländlicher Raum. Aber wir haben eine ganze Menge. Wir haben Europas modernstes E-Stahlwerk. Wir haben ein sehr großes Schützenwesen mit ganz viel breiten kultureller Musikarbeit. Wir haben ein schönes Stadttheater, wir haben ein Museum, wir haben Büchereiwesen, Musik, Kirchenmusik, eine Musikschule. Also eine ziemlich intakte, auch professionelle, semiprofessionelle und auch breitenkulturelle kulturelle Infrastruktur. Im Grunde genommen haben wir vieles, was Großstädte auch haben, aber quantitativ immer eher ein bisschen weniger. Die Anzahl der Opernaufführungen in Peine ist etwas kleiner geworden. In der nächsten Spielzeit haben wir eine halbe, also eigentlich eine ganze. Wir spielen unsere Hausoper, den Freischütz, aber nur mit zwei Leuten auf der Bühne und haben eben nicht 40 Mal im Jahr den Wagnerring. Qualitativ schaut es ein bisschen anders aus. Es gibt auch durchaus bestimmte Zielgruppen, die für Kultureinrichtungen relevant sind, die es in Großstädten gibt, die in Großstädten eine recht große Rolle spielen. Zum Beispiel ist es ein studentisches Publikum. Wir haben in Peine seit Kürzen einen Ableger einer kleineren Hochschule. Es ist allerdings noch nicht so, dass das studentische Leben im Stadtleben besonders präsent wäre, was eben dann auch in anderen Kultureinrichtungen in größeren Städten durchaus eine größere Rolle spielt. Was wir haben ein sehr treues Publikum. Hier auch im Stadttheater, im Kulturring, wir haben mehrere Abonnentenreihen, wo Abonnenten seit den 70er Jahren schon immer Reihe 5, Platz 7 und 8 gebucht haben. Das ist ein sehr liebes Publikum, ein sehr treues Publikum, für das wir auch sehr gerne Angebote haben. Und gleichzeitig ist es ein Publikum, das aus Altersgründen tendenziell in der Gesamtheit weniger wird. Wenn wir eine Abonnementkündigung haben, das beschäftigt natürlich einen als Programmleiter und dann fragen wir nach, woran lag es denn? Und es ist sehr, sehr selten, dass Leute sagen, die Stücke haben mir nicht gefallen, sondern es kommt sehr häufig in der Regel die Antwort, es funktioniert aus körperlichen Gründen nicht mehr, weil vielleicht der Partner verstorben ist oder der Partner nicht mehr Auto fahren kann. Das ist im ländlichen Raum ein Problem. Ab 18.25 Uhr kommen sie hier nicht mehr weg. Gleichzeitig, und das ist eine Beobachtung, dass alle Kultureinrichtungen machen, auch in großen Städten, wächst dieses interessierte Publikum nicht mehr automatisch in dem Ausmaß nach, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Und so geht es allen Kultureinrichtungen. Ich glaube, hier spreche ich wirklich auch für alle Kolleginnen und Kollegen hier von Museum, Bibliotheken, Musikschulen, andere Veranstalter. Geht es uns eben auch darum zu fragen, wie schaut denn das Publikum der Zukunft aus? Weil es ist klar, ohne Publikum macht Kultur keinen Sinn und auch keinen Spaß. Und es ist auch unser Grundverständnis als Kulturschaffende, dass unser Publikum möglichst breite Teile der Gesellschaft abbilden soll. Wir haben ja schon auch ein bisschen den Anspruch, dass wir, das ist manchmal ein bisschen größenwahnsinnig, aber das hilft ja auch, so ein bisschen Motor der Stadtgesellschaft sein könnten, manchmal auch Katalysator, manchmal auch Sand im Getriebe, auch mal ein bisschen vielleicht den Finger in schwierigere Themen reinstecken. Und das funktioniert ja nur, wenn möglichst viele Teile der Gesellschaft auch unsere Veranstaltungen besuchen. Und das ist das große Ziel von vielen Kultureinrichtungen, ein Programm zu schaffen, das so divers ist wie die Stadtgesellschaft. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Für uns als Kulturring ist das nicht nur eine politische Frage, sondern es ist auch eine ökonomische Frage. Wir haben eine sehr hohe Eigenfinanzierungsquote, auf die wir sehr stolz sind, auch im Vergleich zu irgendwelchen förderverwöhnten Stadt- und Staatstheatern in den großen Städten. Darf man ja auch mal sagen an dieser Stelle. Im Grunde genommen, alle Honorare, die wir bezahlen, finanzieren wir über entsprechende Ticketeinnahmen. Also es ist auch eine ökonomische Herausforderung hier für die Zukunft. Und da suchen wir natürlich Strategien. Und wir haben viele verschiedene Strategien. Wir haben beispielsweise eine Strategie Kooperation mit Schulen. Da sind mehrere Leute im Haus beschäftigt. Meine Kollegin Britta Sütnick, stellvertretende Theaterleiterin, ist auch hier, verantwortet diesen Bereich ganz wunderbar. Und wir haben 13 Kooperationsschulen. Da haben wir eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülern, das funktioniert sehr gut. Und eine andere Strategie, die wir halt immer wieder hören in kulturwissenschaftlichen Diskursen und auch in kulturpraktischen Diskursen, das ist nun mal Partizipation. Also es scheint so, dass Partizipation die Strategie, der Schlüssel zum Glück sein kann, kein soll, sein soll, wenn es eben darum geht, eine Art partizipative Programmgestaltung anzusetzen. Also in einer Art und Weise, die Rezipienten, Besucher, Gäste, wie auch immer, an der Programmentwicklung teilhaben zu lassen. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann sowas funktionieren? Was gibt es für Beispiele, wie es sowas gelaufen ist? Was gibt es für operative Instrumente? Welche Formate machen Sinn? Wir sehen es aber auch durchaus mit einem kritischen Blick auch. Gibt es auch wirtschaftliche Gefahren oder gibt es überhaupt Gefahren? Welche Zielgruppen sollen mitmachen? Sind es wieder die üblichen Verdächtigen oder sind es neue Zielgruppen? Und dann stelle ich mich als der Kaufmann, der halb in meinem Herzen wohnt, die andere Hälfte ist der Künstler. Und der Kaufmann fragt dann eben, sind das dann eben auch Zielgruppen, die die Finanzkraft mitbringen, damit wir weiter so machen können? Wer entscheidet am Ende? Kann sich die Stadt Peine den Programmleiter sparen, wenn zukünftig das Publikum das selbst entscheidet? Oder brauchen wir am Ende immer einen, der das Wort hat und den Karren dann aus dem Dreck zieht? Das sind solche Fragen, die uns da bewegen. Da sind wir sehr offen, aber gerade eben auch noch sehr gespannt, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt der große Blick nach Hannover.
Ja, vielen Dank. Wir hatten ja auch schon ein sehr interessantes Vorgespräch. Das heißt, also wir hatten die Möglichkeit, die gerade geschilderte Ausgangslage so ein bisschen auch nochmal von allen Seiten zu beleuchten. Und dabei haben wir doch, glaube ich, erstaunlich viele Analogien zwischen dem Theater hier oder den Kulturschaffenden hier und der Firma Balsen gefunden, die man vielleicht vorher gar nicht so vermutet hätte. Ich habe jetzt gerade nochmal mitnotiert, was Sie eben so in Ihrem Charakterprofil beschrieben haben. Sie sagten, von allem ein bisschen weniger. Das ist tatsächlich bei Balsen ja auch so. Wir sind zwar Marktführer in der Keksproduktion, ich sag mal im deutschsprachigen und westeuropäischen Raum, sind aber im Vergleich zu den großen internationalen Konzernen natürlich eine kleine Nummer. Wir haben etwas unter 600 Millionen Euro Jahresumsatz. Wenn ich mir die Nestlés, Mondelez und wie sie alle heißen, Unilevers dieser Welt angucken, dann ist das per se schon mal kein so ein großer Hebel. Also wir können nicht alle mit Geld erschlagen, sagen wir so. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei größeren Unternehmen anders. Das heißt, es gibt diesen schönen Spruch bei uns, wir müssen sie nicht outspenden, sondern outsmarten. Und wir bilden uns ein, dass wir auch irgendwie in der einen oder anderen Form da ein bisschen intelligenter mit unseren Mitteln umgehen. Das bleibt dann noch zu beurteilen. Wir haben treue Verwender. Ich glaube, jeder von Ihnen, also ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf, wie gesagt, den deutschsprachigen Raum, Balsen und Leibniz insbesondere, sind Produkte, mit denen ganze Familien groß geworden sind. Es gibt kaum jemanden, mit dem ich nicht berichte, wo ich arbeite, der nicht, bevor er irgendwie nachfragt, was ich dann da tue, erstmal schon lacht. Also es ist ein ganz angenehmer Dialog, der sich da immer entspinnt, weil jeder irgendeine Geschichte zu erzählen hat von Balsenkeksen, also sei es der Konferenzkeks, sei es eben die Leibniz-Butterkekse, die auf jedem Spielplatz mit dabei sind und mit denen ganze Generationen groß geworden sind. Nichtsdestotrotz wachsen auch unsere Verwender natürlich mit uns mit und die haben wir ja auch gerne und man kann schon fragen, wie halte ich denn eigentlich diese Produkte, die in vielen Haushalten richtige Klassiker sind, so relevant für das Publikum, den Konsumenten, dass wir auch weiterhin in dieser Relevanz in den Haushalten zu finden sind, also die Relevanz in den Haushalten haben und natürlich dementsprechend gekauft werden. Also es ist auch eine Ähnlichkeit. Dann sagten Sie gerade kein Wachstum. Also ich glaube, das ist auch nicht weiter verwunderlich in unseren Märkten, in denen wir operieren. Erstens ist die Süßgebäck-Kategorie, das ist so unsere Marktdefinition, ist vergleichsweise klein. Also man schätzt in Deutschland ungefähr 1,2 Milliarden Euro im Jahr werden mit dem Süßgebäck umgesetzt. Ich habe vorher ein digitales Geschäftsmodell in einem Startup begleitet und habe in Online-Lotterien gearbeitet. Was völlig anderes, aber nur der regulierte, also sprich nicht der Graumarkt von deutscher Lotterie, also Staatslotto Toto sind 7 Milliarden Euro. Nicht Sportwette, nicht alles andere mitgerechnet und nicht Dinge, die öffentlich nicht in den Markt gehören, weil sie keine deutschen Lizenzen haben und so weiter. Aber daran sieht man schon mal, also 1,2 Milliarden versus so einem vergleichsweise unemotionalen Thema wie so Lottospiel ist schon mal eine andere Nummer. Und wenn ich mit den Einkäufern der großen deutschen Handelsketten spreche, habe ich die interessante Erfahrung, dass vielfach, wenn sich bei uns Dinge positiv oder auch negativ entwickeln, das gar keinen so richtig interessiert. Das ist mein Eindruck. Also ich habe auch vorher bei einem Händler gearbeitet, ich habe vorher bei Herstellern gearbeitet, also vor der ganzen Lotto-Startup Geschichte. Und es war doch in meiner Erfahrung immer so, dass dann doch irgendwie ein Einkäufer mal daran interessiert war, wenn ein deutscher Marktführer mit irgendwelchen Anliegen zu ihm kam. Das ist in meiner Erfahrung jetzt hier in den Supermärkten nicht so. Also Süßgebäck ist jetzt keine Kategorie, wo Sie, wenn Sie privat einkaufen gehen, sofort merken würden, dass wenn einer durch Zufall morgen mal keine Kekse im Sortiment hat, also es würde irgendjemand schon merken, aber wahrscheinlich würde der Supermarkt nicht sofort zusammenbrechen. Das merkt man eben also auch. Das heißt, die Kategorie ist grundsätzlich unter Relevanzfrage. Viele der nachwachsenden Konsumenten ernähren sich bewusster, greifen dann eher auch mal zu gesünderen Alternativen und nicht zu diesen Zuckerbomben. Das merken wir. Das heißt also, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und es geht nicht darum, nur ein intelligentes, gut schmeckendes Produkt irgendwie so gut zu vermarkten und dann geht alles von selber. Also die Zeiten sind deutlich vorbei. Bis hin zu, dass wir uns sicherlich auch die Frage stellen, was mache ich eigentlich selbst als Marktführer mit einer absolut nachlassenden Relevanz dieser Kategorie, wenn es denn wirklich mal so kommt, kaufen wir jetzt Nusshersteller, investieren wir in Zulieferer. Wir haben eine Aktivität unternommen. Wir haben im Jahr 2016 einen Frucht- und Nusshersteller aus Dänemark gekauft. Die machen natürliche Snacks. Also das alles ist kein zusätzlicher Zucker enthalten, wird auf anderen Vertriebswegen vertrieben, als wir die so kennen vom deutschen Handel. Das ist eine Variante, aber sicherlich nicht die einzige. Auch uns beschäftigen die Fragen der Zukunft. Also wir haben das schöne Wort, wenn wir so im Board oder mit unseren Inhabern oder auch mit dem Verwaltungsrat diskutieren, da sprechen wir immer von Future Proof mit einem besonderen Aspekt. Balsen ist seit 130 Jahren ein Familienunternehmen und soll es erklärtermaßen auch bleiben. Und da ist die Frage natürlich erlaubt, wie ich dieses Unternehmen, was solide wirtschaftet, so aufstelle, dass ich zwar nicht weiter solide wirtschafte, sondern eben auch entsprechend mit meinen Konsumenten rechnen kann und eben auch entsprechende Wasser unterm Kiel von der Nachfrageseite her habe. Auch wir haben den Anspruch, es gefällt mir immer ganz gut, sich da jetzt nicht so den Bedingungen zu fügen. Wir sagen ja immer, naja, also wir machen ganz tolle Produkte, die Kekse schmecken super lecker. Also wenn wir die Kategorie nicht neu erfinden, wer soll es denn dann tun? Also wir wollen ja da nicht sitzen und warten, bis irgendwie das nächste Start-up kommt und irgendwas macht und wir dann da sitzen und sagen, ach ja, wäre schön gewesen, wenn die Leute Leute die Klassiker weiterkaufen, das befriedigt uns nicht. Und ich hätte gerne schon auch, wenn es so eine Diskussion gibt, was ist denn so der Keks der Zukunft? Also was hat denn der Keks jahrelang in Familien für eine Rolle gespielt? Und gibt es andere Produkte in Zukunft, die andere Rollen oder ähnliche Rollen spielen? Dann wäre ich gerne zumindest in dem Diskurs mit dabei. Wie auch immer wir uns dann entscheiden, welche Aktivität wir da dazu nehmen. Alles zusammenfassend gibt es ein durchaus, ich sag mal, ähnliches Dilemma, was wir auch versucht haben zu beantworten. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen, das habe ich auch erst gelernt. Also ich habe vor dem Start-up im Kosmetikbereich gearbeitet. Und im Kosmetikbereich, die Damen werden es nachvollziehen können, da ist der Innovationsrhythmus vollkommen unabhängig vom bisherigen Erlebnis. Also es gibt einfach Momente, da braucht man neue Dinge. Und es gibt auch so Marketingmenschen, die kluge Anlässe kreieren, um einem einzureden, dass man irgendwie mit der neuen Saison auch einfach anders aussehen muss. Und das hat keine rationalen Gesichtspunkte, sondern das ist einfach so. Das ist in der Lebensmittelbranche völlig anders. Also ich kann nicht alle halbe Jahre hingehen und kann den Leibniz-Keks so neu erfinden, die Packung grün streichen und irgendwie mal witzige neue Zutaten reinmachen. Also Dinge, die sinnlich in den Mund genommen werden, die brauchen eine Kontinuität im Geschmackserlebnis. Und von daher sind diese Innovationszyklen, also kann sich jeder mal selber so fragen, wie oft er eigentlich ihm liebgewonnene Lebensmittel, wie oft er von denen erwartet, dass sie sich verändern. Im Zweifelsfall gar nicht. Also im Zweifelsfall möchte ich ins Regal greifen und möchte sagen, der Joghurt schmeckt, wie er schmeckt und das Müsli schmeckt, wie es schmeckt und das sollte eben eine große Kontinuität haben. Das heißt, also uns sind sozusagen von der Erwartung des Konsumenten her schon Regeln auferlegt, die es nicht unbedingt einfacher machen, jetzt die Schlagzahl mal einfach so zu erhöhen, weil es mangelt uns nicht an guten Ideen, aber vielleicht an der Einschätzung der Relevanz und auch natürlich an der Durchschlagskraft aufgrund aller vorher genannten Faktoren. Und dann haben wir, wie man das so macht, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Balsen, ich kam im September 2016 zum Unternehmen und da kam ich direkt in eine Phase, wo wir über die Strategie Balsen 2025 gesprochen haben. Und es gab auch schon eine Balsen 2016 auf jeden Fall, also wie man es eben so macht. Ja? Also dass man sich so bestimmte Jahre im Voraus fragt, wie kann denn das Leben so in 5 bis 7 Jahren aussehen und wir haben eben über Balsen 2025 gesprochen. Und da kamen wir auf eine Überschrift, wo wir uns ganz viele kluge Gedanken gemacht haben, viel analysiert haben und das dann versucht haben zu zusammenzufassen, ein Satz, der hat in diesem Satz drin Create with you, den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen und eben diese Co-Kreation, über die hatten wir im Vorgespräch auch schon gesprochen, in den Mittelpunkt zu rücken. Und das hat einen zweifachen Hintergrund. Erstens ist Balsen ein deutsches Ingenieursunternehmen. Also wir backen Kekse, die sehen immer gleich aus und die haben ein Spaltmaß. Und das ist wichtig, dass das präzise funktioniert und dass die Maschinen genau so sind, wie wir das möchten und wie sich das der Ingenieur ausgedacht hat. Und es ist für uns, also ich sage mal jemand, wir können keine schlechten Kekse backen, das ist so. Also es ist ein großer Anspruch, eine große Identifikation, eine große Liebe zum Produkt, die vielleicht manchmal in ihrer ganzen Leistungsfähigkeit den Blick darauf verstellt, ob ich jetzt die Perfektion im Produkt ins Endlose treibe und gleichzeitig wirklich noch diese Relevanz für denjenigen, der es dann auch kaufen muss. Auch so die eingesetzte Ressource, also vom Rohstoff angefangen bis zur Zeit, die ich investiere in einige dieser Produktionsschritte, ob das eigentlich noch nachgefragt wird und bezahlt wird. Also genau diese Fragen treiben uns auch um. Das heißt, wir haben dann gesagt, naja, in der Strategie bräuchte es wahrscheinlich perspektivisch schon nochmal eine explizitere Erwähnung des Konsumenten und eben weg von diesem vielleicht zu sehr innengerichteten Produktfokus. Weil immer unter der Voraussetzung, schlechte Kekse kommen eh nicht raus. Also dann kann ich mich auch mal fragen, was der Konsument so will, weil wir können es ja eh nur gut. Und dann kam auch nochmal der Gedanke, also wir sind ja auch nicht marktblind und auch nicht verschlossen oder nehmen sehr bewusst wahr, was um uns rum passiert. Und eben dieses Thema Kreation von Geschäftsmodellen, die sich außerhalb unseres Geschäftes befinden. Und unser Geschäftsmodell ist leider gar nicht konsumentenorientiert. Wir sagen zwar immer, wir richten das am Konsumenten aus, aber de facto unsere Vertriebsmannschaft geht raus und verkauft an einen Händler. Und der Händler, der hat seine Regalfläche und der bespielt seine Regalfläche und dann gibt es diverse Mechanismen, darauf Einfluss zu nehmen und Werbung zu treiben und was auch immer. Aber de facto haben wir ein klassisches B2B-Geschäftsmodell. Also die Hürde, die genommen werden muss, ist, dass der Händler den Auftrag schreibt, nicht der Konsument. Idealerweise hat man natürlich den Zustand, dass die Konsumenten vor dem Händler kampieren. Habe ich jetzt bei Keksen noch nicht erlebt. Ich hatte es, muss ich dazu sagen, auch in der Parfümerie noch nie erlebt und dann kam der Helene Fischer Duft. Also das geht, auch wenn man nicht Apple heißt. Aber das fällt uns nicht so einfach. Also wir haben umfangreiche Marketingabteilungen, die befassen sich mit der Vermarktung unserer Produkte. Und wenn ich jetzt, komme ja aus dem Marketing, wenn ich jetzt diese Geschichte sehr positiv erzähle, dann hätte ich jetzt auch 20 super Gründe, um zu sagen, wir sind total konsumentenorientiert. De facto ist natürlich eine Facebook-Kampagne oder ein Instagram-Post nur so pseudo-konsumentenorientiert. Sie richtet sich zwar direkt von uns an einen Konsumenten, de facto aber ist eben das klassische Geschäft Geschäftsmodell läuft eben über den Händler. Und wenn der Händler ein Problem hat oder wenn wir eben die Innenstädte verweisen und so weiter, alle Probleme dieser Welt, dann können wir darauf nicht adäquat antworten. Und wir sind mit unserer ganzen Identität nicht darauf eingerichtet, mal ebenso diese Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle aus dem Boden zu stampfen. Also auch wenn das jetzt alle Individuen, die bei Balsen arbeiten, theoretisch durchdenken könnten, wie das super gehen würde, dass man einen Spitzenkeks backt und den dann per Online-Order irgendwie an Leute verschickt. Das ist theoretisch alles möglich. Praktisch ist das System darauf nicht eingerichtet. Sodass wir eben gesagt haben, okay, dieses Create with You, das war für uns so eine Guideline, um zu sagen, wir brauchen eigentlich ja so einen Dorn, der uns immer piekst, um zu sagen, also es kann ja nicht so bleiben, wie es ist und wir müssen da die Perspektive mal wechseln. Und dann kam alles das, was man so macht, bis hin zu der nur ein bisschen komischen Frage, was denn unsere Digitalisierungsstrategie ist und wir dann also umfänglich irgendwie von diesen ganzen Facebook-Kampagnen berichtet haben und so weiter, um dann festzustellen, das ist eigentlich keine Digitalisierungsstrategie. Das ist so ein bisschen was von allem, aber also ich bin jetzt sehr kritisch, aber ich nehme sie jetzt sozusagen mit auf den gesamten Weg. Also irgendwann kann man feststellen, so einfach ist es eben nicht. Und nur so Worte auf Papier haben so eine Tendenz, eben auch Worte auf Papier zu bleiben und werden dann irgendwie dann doch nicht so zum schicken zweiten Standbein, weil man jetzt, wie dann immer diese Geschichten so erzählt werden, man hat Trainees befragt und die haben dann ein Geschäftsmodell kreiert und dann hat man denen 20.000 Euro gegeben und hinterher ist das Unternehmen umgedreht. Also ist uns nicht passiert. Wem das passiert, ist gut, uns nicht. So, dann haben wir unseren Blick, und jetzt komme ich so zu diesem Thema Diversität, dann haben wir unseren Blick nach innen gerichtet, weil wir dann irgendwann dahinter kamen, dass wir gesagt haben, naja, also so dieses von oben herab jetzt mal Strategie aufschreiben und immer zu glauben, dass irgendwie womöglich auch noch das Board weiß, wie es zu gehen hat, das scheint irgendwie heutzutage nicht mehr adäquat zu sein. Also wir sind jetzt, Stichwort Frauenquote, jetzt bin ich 33%, vorher war ich 25%, also wir sind zu dritt in der Geschäftsführung gerade mit mir und zwei Kollegen und es sind aber eben nur drei Gehirne. Ich komme nicht aus dem Food-Bereich, mein CFO-Kollege auch nicht, der kommt aus einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mein anderer Kollege ist sehr lange schon bei Balsen, also kommt aus dem Bereich, aber woher sollten wir uns jetzt anmaßen in einer, also wie müsste sozusagen diese Sitzung gestaltet sein, dass da irgendwie nach, keine Ahnung, 48 Stunden irgendwas rauskommt, damit wir 2700 Mitarbeitern sagen können, so geht's jetzt. Das schien uns irgendwie angesichts aller dieser großen Herausforderungen nicht adäquat. Und dann ist jetzt auch alles so ein bisschen natürlich verkürzt dargestellt, eben mit diesem Fokus auf Diversität, aber diese Überzeugung zu sagen, wir müssen eigentlich mehr Perspektiven einbeziehen und es muss die Möglichkeit geben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln klug und genauso klug wie wir auch, auf Dinge zu gucken und dann eben Lösungen zu erarbeiten, mehr Menschen einzubeziehen, andere Expertisen einzubeziehen, dafür Formate zu schaffen, erstmal, ich sag mal, die Umgebung zu schaffen, dass das gewünscht ist. Also häufig ist das ja so, dass man sich dann in so Gruppen irgendwie einfindet und dann sagt so jetzt brainstorm alle mal, wenn das nicht gelebte Kultur ist, dann ist das auch nicht so einfach. Und dann kommen zwar so Ergebnisse raus, die sind so okay, aber auch nicht jetzt bahnbrechend, also nicht so gemessen an dem, was wir uns da so vorgenommen haben. Aber so sprechen wir über Diversität, also über die Unterschiedlichkeit und eben dieses, ich glaube, der feste Glaube daran, dass eben dieses berühmte, wenn sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, die irgendwie eine Kompetenz und eine Leidenschaft mitbringen, dann kommt zum Schluss mehr raus, als wenn weniger Menschen das tun oder ich alleine. Also das ist sehr begrenzt. In dem Zusammenhang taucht dann natürlich auch auf, wenn ich jetzt wieder klassisch weiter argumentiere, dass wir gesagt haben, naja, dazu gehört eben auch ein bestimmter Führungsstil. Also ich habe es gerade schon angedeutet, also es kann nicht jemand, der klassisch, hierarchisch sozialisiert wurde, sich plötzlich irgendwie in Turnschuhen vor die Mannschaft stellen und sagen, so und jetzt sind wir mal alle irgendwie offen. Das klappt nicht und das machen auch nicht die Turnschuhe. Das heißt, dazu gehört eine gewisse Kultur und ein gewisses Vertrauen und ein gewisses Einüben. Und auch, wie ich jetzt erst kürzlich gelernt habe, so ganz banale Dinge wie Tools. Immer nur zu sagen, alle dürfen mit allen reden. Wenn sich aber Jahrzehnte niemand getraut hat, miteinander zu reden, dann ist das nicht nur meine explizite Erlaubnis, die ich Menschen gebe, sondern dann muss das auch geübt werden. Dann muss das auch mal in vertrauensvoller Atmosphäre auch gelernt worden sein, dass das funktioniert und dass man in einen echten Dialog gehen kann, wo eben auch Perspektiven wirklich interessieren. Und da komme ich zu einem zweiten wichtigen Punkt, den wir dabei gelernt haben. Diversität alleine, ich glaube, wir hatten das auch im Vorgespräch schon gesagt, im Extremfall heißt das ja, ich setze zwei Menschen mit extremen unterschiedlichen Ansichten in einen Raum und warte irgendwie, dass was Gutes rauskommt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Die schreien sich höchstens an, wenn eben nicht der Wille zum Brückenbauen vorhanden ist. Und es muss immer einhergehen. Also unterschiedliche Perspektiven können nur fruchtbar sein, aus meiner Erfahrung heraus, wenn sie einhergehen mit dem Willen und der Neugierde vom anderen irgendwas zu erfahren, von dem ich weiß, dass ich es möglicherweise so alleine nicht gedacht hätte. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich das beste Team haben, was nach Geschlecht, nach Alter, nach Internationalität, nach ich weiß nicht was, zusammengesetzt ist, dann wird es trotzdem nicht funktionieren. Das heißt, wir sind so eine Wellenbewegung durchlaufen, ja? So Probleme, Lösung, Konsument, also Blick nach außen, alles, was nur innen ist, ganz schlecht. Okay, schwierig, Blick wieder nach innen. Was müssen wir eigentlich innen machen, um uns vorzubereiten auf einen, ich sag mal, wertvollen Blick, den wir dann nach außen werfen können? So, dann haben wir das versucht innen mit, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber weiterreden, was alles funktioniert und nicht funktioniert, aber das ist so im Kern das, was wir versucht haben, intern zu machen. Und dazu gehört auch ein ganz wichtiger Punkt, ehe wir dann wieder quasi uns nach außen gewandt haben. Es gibt unheimlich viele Dinge, die man tun kann und unheimlich sinnvolle Dinge, aber nicht alle sinnvollen Dinge sind für jeden in jeder Situation auch sinnvoll. Das heißt, wir kamen dann irgendwann in den Punkt, dass wir gesagt haben, was wollen wir denn eigentlich und was ist denn eigentlich die Klammer, die uns eint? Also ist das jetzt das gute Kekse backen oder ist das genussvolle Momente schaffen? Was können wir eigentlich gut und was eint uns eigentlich so in unserer Leidenschaft? Und das ist definitiv nicht nur irgendwie ein Keksrezept machen und in eine Maschine schmeißen und dann irgendwie den Ofen gut zu bedienen. Auch das ist kompliziert, aber das geht weit darüber hinaus. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, naja, eigentlich können wir doch was lernen von unseren Marken und Marketingkollegen, die nämlich ihre Marken schon lange mit ähnlichen Rezepten definieren, indem sie sich erstmal fragen, was ist die Persönlichkeit so einer Marke und was kann diese Marke besonders gut? Und genau diesen selben Prozess haben wir jetzt praktisch fürs Gesamtunternehmen angelegt. Und wie immer bei Balsen haben wir das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Erst kam dann so eine neue Corporate Identity raus, in der wir sehr zufrieden waren. Und dann haben wir versucht, das, was wir da als implizit drin verkörpert haben, jetzt auch mal explizit zu machen, damit wir es auch weiterverarbeiten können. Aber das ist, halte ich für unheimlich wichtig, wenn es eben um die Frage geht, eine begrenzte Ressource im Blick auf ein bestimmtes Ziel zu planen, einzusetzen. Irgendwann muss ich mich ja entscheiden, was, glaube ich, ist der größere Hebel und für was, wie priorisiere ich und was mache ich zuerst und was mache ich im Zeitablauf später. Und für mich ist das das einzige Mittel, das jemals bisher was geschafft hat, wenn man sich nicht irgendwie vollständig aussetzen will, tausenderlei völlig beliebigen Meinungsäußerungen irgendwelcher Menschen, auch Konsumenten, die einem dann aus ihrer jeweiligen Perspektive sagen, was richtig ist. Aber was richtig ist, kann man dann zum Schluss dann trotzdem nur alleine entscheiden. Und eben immer ausgehend von diesem, wie verstehe ich mich selber und was ist eigentlich mein Zielbild und worauf will ich hin. Um dann zu sagen, und das hatten Sie eben gerade angesprochen, auch mit dem Thema Kooperation, also um dann zu sagen, ist das eigentlich nur der Keks, der da rauskommen muss oder sind das Kooperationen, sind das Partnerschaften, bis hin zu, was können das denn eigentlich für zukünftige Geschäftsmodelle sein, über die wir sprechen? Muss das immer so bleiben, wie wir das heute gemacht haben? Und dann nochmal die kritische Frage, haben wir ja schon mal versucht, können wir das selber eigentlich, müssen wir das irgendwie extern machen, müssen wir uns Kompetenzen dazu kaufen und so weiter und so weiter. Das ist aber alles dann nur einfach, wenn ich mich dann nach diesem, also großer Fokus, also oder großgezogen, dann wieder ein bisschen kleinerer Fokus, dann wieder großgezogen. Also das ist bei uns häufig, dieser Prozess ist durch dieses Aufziehen, wieder zurückkonzentrieren. So haben in diesen Iterationen, habe ich das Gefühl, klappt das ganz gut bei uns so in der Annäherung. Weil, was auch so ist, ist ja altes Learning aus Innovationsprozessen, wenn es so einfach wäre, eine erfolgreiche Innovation herzuleiten und man nur irgendwie schlau genug sein müsste, die beste Analyse irgendwie hinzulegen, dann könnten es ja alle machen. Dann wäre das ja so ein ganz einfacheres Rezept, ne? Und dann könnte man sagen, so das und das braucht's und dann ist irgendwas ganz super erfolgreich. Passiert so gut wie nie. Das heißt, man braucht ja so eine Art Innovationsportfolio, Diversifikation, verschiedene Theorien. Manche Dinge zeichnen sich vielleicht gerade erst ab. Was interessiert wen? Worauf setzt man? Was kann man besonders gut? Und das ist meiner Erfahrung nach auch eher sehr unterschiedlich, bevor man dann rausfindet, was dann so vielleicht das nächste große Rennpferd ist, auf das man setzen kann. Zum Schluss nochmal dieses Allheilmittel, hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, Konsumentenbefragungen. Wir haben die Erfahrung gemacht, ist genau wie diese Sprüche, die jeder heute sagt, Daten sind das neue Gold. Ja, Daten sind Gold, wenn man die richtigen Fragen hat. Und genauso ist das mit Konsumentenbefragungen auch. Also wenn ich mir zutraue, die richtigen Fragen zu stellen, dann geben die mir auch kluge Antworten. Wenn ich mir bei den Fragen nicht sicher bin, dann sagt mir auch der Konsument nicht, was rauskommen soll. Unmöglich. Und das ist, hört sich so einfach an, ist total schwierig, haben wir auch alle unsere Erfahrungen mit, aber da versuchen wir bewusster und sehr sorgfältig mit umzugehen und nicht einfach nur so eine Postrationalisierung hinterher zu machen und dann irgendwas, was wir uns selber ausgedacht haben, dann durch irgendeine wie auch geartete Marktforschung abzudecken. Das kann man auch immer machen, führt aber zum Schluss auch nicht irgendwie viel weiter. Über dieses Gestaltungsprinzip habe ich gerade schon gesprochen, also was hat mir persönlich auf dem Weg weitergeholfen, das war dieses Bewusstsein machen von diesen Wellenbewegungen, habe ich gerade schon gesagt. Und wichtig fand ich auch, wirklicher Dialog. Ist total schwierig. Also gerade so in Unternehmen, wo ich gewohnt bin, ich stelle mich ja maximal irgendwie so vor Menschen und dann, ich sende häufig. Also ich habe dann so PowerPoint-Präsentationen und selbst wenn ich heutzutage weniger PowerPoint-Präsentationen habe, sondern irgendwie auch mit Flipcharts arbeite oder mit irgendwie modernen Medien, trotzdem finde ich mich häufig auch so als Führungsperson immer noch in diesem Senden-Modus. Also es ist wenig echter Dialog und ich habe es auch noch nicht so richtig geknackt, wie man das jetzt so flächendeckend irgendwie durchsetzen kann, aber wir versuchen es. Und ich glaube, eine Sache, die dazu gehört, ist Tool zur Sprachfähigkeit. Also so Feedbackgespräche sind eine Möglichkeit. Gibt auch noch einige andere, aber Dialogfähigkeit, Sprachfähigkeit halte ich für einen unheimlich großen Erfolgsfaktor. Und Bison ist ein Unternehmen, was sehr stark und sehr bewusst auf die Gestaltung eines Prozesses achtet. Also wir sind unheimlich fest davon überzeugt, dass wir kein kreatives, neues Ergebnis haben können, wenn der Weg dahin nicht auch kreativ und neu ist. Also wir fragen uns lieber einmal zu viel, ob wir gerade das Richtige tun und justieren nochmal nach, anstatt so zu glauben, was alle so erzählen und wir müssten nur irgendwie jetzt den richtigen Mechanismus finden und dann würde das Richtige rauskommen. Also wir sind unheimlich aufmerksam auf die richtigen Räume, die richtige Sitzordnung, das richtige Licht, die richtigen Zusammensetzungen von Teilnehmern. Also bis hin eben wirklich in so Kleinigkeiten wie, dass einem dann ganz komisch vorkommt, wenn ich dann in so Verwaltungsratssitzungen sitze und mich plötzlich in so einem ganz 0815 Konferenzraum in irgendeinem Frankfurter Kongresshotel wiederfinde. Das stört mich mittlerweile. Also das, und das stört die Sitzung und das macht das Ergebnis auch schlechter. Diese Tagesordnungspunkt durch Juckelei mit irgendwie jeder hackt mal ab, was er so zu sagen hatte. Da kommt dann nichts raus, wenn man Menschen eingeladen hat, den man um ihrer Expertise willen eingeladen hat und dann praktisch die Sitzung so gestaltet, dann kommt nichts bei raus. Das kann ich sicher sagen. Wie gesagt, da sind wir extrem aufmerksam, um, jetzt wieder den Bogen zurück, eben diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir uns bewusst einkaufen, auch zur vollen Blüte und zur Gestaltung zu bringen. Und ich glaube, die Erkenntnis kommt aus einem, das kann man, glaube ich, in der Literatur nachlesen, das ist aus dem Change Management zu sagen, also wenn ich Veränderungen herbeiführen will, dann bin ich gut beraten, dass sozusagen die Art, wie ich die Veränderung induziere, möglichst wenig Friktion zum gewünschten Ergebnis haben sollte. Also das heißt, das muss organisch zueinander passen, ansonsten werde ich kein besonders gutes Ergebnis haben. Also es ist jetzt keine Basenerfindung oder nur eine irgendwie persönliche, sondern das ist eine harte analytische Einsicht aus Change Management Prozessen.